Es freut mich, dass wir heute Abend über das Bibellesen uns Gedanken machen dürfen. Wie können wir gewinnbringend Bibel lesen, Bibel erforschen, Bibel auslegen und anwenden? Ich habe eine ganze Reihe Punkte, deshalb denke ich, es ist besser, Sie sehen das, auch diese Punkte auch auf dieser Leinwand, dann ist es leichter zu folgen. Zuerst ganz allgemeine Dinge über die Bibel. Die Heilige Schrift ist in allen Aussagen wahr. Gott selber ist wahrhaftig und alles, was er uns Menschen mitzuteilen hat, ist Wahrheit. Und gerade deshalb wollen wir uns dann auch sehr viel mit der Schrift auseinandersetzen. Die ganze Bibel ist eine Einheit und sie hat eine Mitte. Es geht in der ganzen Bibel letztlich um eine Person. Und wir haben ja gestern über Beziehung zu einer Person gesprochen und darüber nachgedacht. Und wir wollen ja die Person Gottes und den Herrn Jesus Christus besser kennenlernen. Und heute also einige Dinge dazu. Die Bibel ist eine Einheit von vorne bis hinten. Die Bibel legt sich selber aus. Eigentlich brauchen wir gar keinen Ausleger, der uns zu sagen hat, wie wir die Bibel zu verstehen haben. Das ist eigentlich gar nicht nötig, denn wir haben die Heilige Schrift. Sie ist für jeden Christen gegeben, sie ist nicht für Theologen geschrieben. Also die Bibel wurde für den einfachen Menschen geschrieben. Das ist ganz wichtig für uns. Denn oft ist es so, dass wir ja Prediger haben, die haben Theologie studiert und wir denken, ach ja, die müssen es ja wissen. Und wer bin denn ich, dass ich die Bibel, ich kann die Bibel ja gar nicht verstehen, ohne einen, der sie mir auslegt. Aber das ist nicht so. Die Bibel ist wirklich spricht für sich selbst. Natürlich sind wir sehr, sehr dankbar für die Gabe der Lehre, dass wir Geschwister haben, die uns weiterbringen dürfen, dass wir Hirten haben in den Gemeinden und dass wir Leute haben, die uns helfen, aber eigentlich sind wir nicht angewiesen auf solche Leute. Das heißt, wir kommen auch ohne diese Menschen aus, so dankbar wir sind. Die Bibel legt sich selber aus und gerade deshalb müssen wir sie kennen, müssen wir sie lesen. Die Bibel ist im Wesentlichen klar und einfach. Die Bibel ist nicht ein kompliziertes Buch und sie ist auch nicht ein dunkles, geheimnisvolles Buch, wo nur ein paar Eingeweihte wissen, wie man sie deuten kann. Nein, das ist nicht der Fall. Es gibt Schwierigkeiten in der Bibel, das geben wir zu. Es gibt einige Stellen, die schwierig sind oder es gibt Stellen, die schwierig zu übersetzen sind und es gibt Stellen, die uns zeigen, dass wir Grenzen haben, aber das meiste, der weitaus größte Teil ist klar und deutlich, verständlich und einfach. Die Bibel ist nicht ein kompliziertes Buch. Und wenn wir Unklares haben, wenn wir irgendwo zu einer Stelle kommen, die unklar ist, dann lesen wir sie im Lichte des Klaren. Ein Mann hat mal gesagt, Was soll ich tun, wenn ich in der Bibel auf einen Vers komme, den ich nicht verstehe? Hat der andere gesagt, dann musst du den Vers noch einmal lesen. Und wenn ich den Vers noch einmal gelesen habe und immer noch nicht verstehe, was soll ich dann tun? Dann musst du noch einmal lesen. Ja, und wenn ich es immer noch nicht verstehe, dann lies noch einmal. Ja, und dann, wenn ich es immer noch nicht verstehe, dann lies alles andere in der Bibel. Und dann komm wieder zurück zu dem Vers und dann lies ihn noch einmal. Es ist tatsächlich so, je mehr wir lesen, desto mehr erschließt sich uns die Heilige Schrift. Vielen Dank. Fünftens, die Bibel hat eine eigene Sprache. Es gibt Christen, die sagen, sie können mit der Bibel nichts anfangen, es ist alles so kompliziert, das sind so schwierige Wörter, Gerechtigkeit und Gnade und Heiligung, und ich kann nichts anfangen mit all diesen Wörtern. dann frage ich, bist du interessiert an Fußball? Ja, ich bin sehr interessiert an Fußball. Was ist denn ein Abseits? Ha, dann erkläre mir, was ein Abseits ist. Dann sage ich, aha, warum verstehst du diese Sprache? Ja, ich interessiere mich dafür, das ist doch klar. Weil man sich, wenn man sich für etwas interessiert, dann lernt man die Sprache. Und genau so ist es in der Bibel. Ich habe einen anderen Bruder kennengelernt, der ist mit einer Spanierin verheiratet. Und stellt euch vor, der Bruder kann Spanisch. Wieso kann der Spanisch? Weil er interessiert war an einer Spanierin. Das, was man liebt, da lernt man gerne die Sprache von dem. Und wenn ich Gott liebe, dann lerne ich seine Sprache. Da muss ich mir halt Zeit nehmen und die Bibel lernen. Da muss ich schauen, was heißt denn Gnade? Und mit der Zeit verstehe ich, was Gnade heißt und was Heiligung heißt und was Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit heißt. Ja? Es ist auch wichtig, dass wir die biblische Sprache kennen. Im Gespräch ist es auch wichtig. Warum? Wenn wir über Lehrfragen reden, dann müssen wir eine biblische Sprache führen. Wenn wir biblische Begriffe verwenden, ist es viel leichter, über gewisse Lehrfragen zu reden, als wenn wir irgendwelche eigene Begriffe uns machen. Lernen wir also die biblischen Begriffe und seien wir mutig, die biblischen Begriffe zu verwenden. Und wenn heute einige Leute das Wort Buße nicht mehr verstehen, dann müssen halt diese Menschen wieder Deutsch lernen, denn Buße ist ein deutsches Wort. Bußfertig weiß man auch. In der Schweiz, wissen Sie, in der Schweiz, da kennen die Leute alle das Wort Buße. Denn in der Schweiz, wissen Sie, was eine Buße in der Schweiz ist? Wenn man mit dem Auto zu schnell gefahren ist, dann bekommt man eine Buße. Und das versteht jeder Schweizer. Warum heißt das Buße? Weil das ist das Mittel, das einem hilft zur Buße. Das Geld, das man zahlt, das erinnert einem, dass man umkehren soll von seinem falschen Denken über die Verkehrsregeln. Ja? Also die Bibel hat eine eigene Sprache und deshalb sind wir auch gerne bereit, diese Sprache zu lernen. Sechstens, die Bibel ist ein Heilsbuch, die ist nicht ein Universallexikon. Das heißt, das Thema der Bibel ist nicht alles, was es in der Welt gibt. Es gibt Dinge, worüber die Bibel gar nichts sagt. Gott, die Schöpfung, die Geschichte, die Erlösung, das sind Themen der Bibel. Wie Gott hat sich geoffenbart und die Bibel erzählt uns über die Offenbarung Gottes. Die Bibel erzählt uns über die Schöpfung und über die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel, aber auch die Geschichte Gottes mit den Völkern. Und die Bibel erzählt uns über die Erlösung. Die Bibel erzählt uns von gewissen Ereignissen. Es gibt einige Hauptereignisse der Bibel. Der Sündenfall, die Erwählung Abrahams, Isaaks und Jakobs und des Volkes Gottes Israel im Alten Testament. Die Prophetie auf Christus hin im Alten Testament. Und dann das Christusereignis, sein Kommen auf diese Erde, sein Sterben, sein Auferstehen, seine Himmelfahrt. Und seine Wiederkunft, die Vollendung. Das sind ganz zentrale, fünf große zentrale Ereignisse der Bibel. Sündenfall, Erwählung des Gottesvolkes, die Prophetie, und was mit der Geschichte Israels zusammenhängt, das Christusereignis und die Vollendung. Und die Heilsbedingungen bleiben immer dieselben. Das heißt, die Bedingungen, wie man gerettet wird, bleiben immer dieselben. Das war immer aus Gnade und es ist immer durch Glauben. Im Alten Testament wie im Neuen Testament. Die Heilsumstände sind verschieden. Das heißt, es gab verschiedene Zeiten. Es war anders zur Zeit von Abraham und anders zur Zeit von Mose und anders zur Zeit von Christus und bis heute. Die Umstände sind verschieden, aber die Bedingungen, wie man gerettet wird, bleiben immer dieselben. Das Heil ist immer aus Gnaden und durch den Glauben. Ich mache jetzt nur einen kurzen Überblick, also seien Sie nicht traurig, wenn ich schnell die Folie weitermache, aber ich möchte uns ein bisschen hineinführen in die Schrift und wie wir die Schrift studieren. Also ein siebter allgemeiner Punkt noch über die Schrift. Die Schrift als Offenbarung wurde den Menschen nach und nach gegeben. Das war nicht so wie die Moslems, da fällt die Heilige Schrift vom Himmel als fertiges Buch. Nein, so ist es nicht und so war es auch nicht. Sondern die Heilige Schrift ist uns, wurde in Stücken gegeben. Zuerst mal waren das nur das Gesetz Mose, die fünf Bücher Mose. Und dann kam Josua hinzu, geschrieben von Josua. Und dann kamen die Geschichtsbücher hinzu, von Samuel und die Könige, Königsbücher und Chroniker. Das zweite Buch der Chronik ist ganz sicher von Esra geschrieben. Dann kam Esra, das Buch Esra selber noch, auch von Esra geschrieben und so weiter. Die Psalmen, die Hälfte der Psalmen ist von David geschrieben. Dann kamen die Sprüche Salomos und so weiter. Und im Laufe der Geschichte kam also immer mehr hinzu. Dann kamen die Propheten, die großen Propheten, Jesaja, Jeremia und dann Hesekiel, Zacharia, Maleachi und die kleinen Propheten. Also wir haben nach und nach ist das immer größer geworden. Und dann kam die Offenbarung Gottes durch Christus und das wurde aufgeschrieben von den Aposteln. Und die haben uns das überliefert, was wir im Neuen Testament haben. Bis Johannes, dem Apostel Johannes. Und Johannes Evangelium, Offenbarung und so weiter. Paulus, die Briefe. Nach und nach wurde diese Offenbarung den Menschen gegeben. Achtens, die Schreiber wurden von Gottes Geist gelenkt, hatten aber jeweils ihren eigenen Stil. Das heißt, wenn wir Lukas lesen, dann merken wir, hier schreibt ein Arzt und ein Geschichtswissenschaftler. Das war er nämlich, ein Historiker und ein Arzt. Und wenn wir Johannes lesen, dann merken wir, hier schreibt ein ganz einfacher Mensch, aber mit einer Tiefe, wie es kaum ein zweites Buch gibt in der Bibel, das Johannesevangelium. Ein Buch, das nur 700 Wörter oder 700 bis 800 Wörter, verschiedene Wörter, also Vokabel, 700 bis 800 Vokabel gebraucht. Aber er schreibt so eine Tiefe von Gedanken, dass man nur staunen kann. Also jeder hat seinen eigenen Stil, aber jeder wurde vom Geist Gottes gelenkt und die Eigenart des Schreibers steckt also ein bisschen drinnen, aber die hat der Heilige Geist gebraucht. Und was die Auslegung betrifft, da sollen wir wissen, jedes Bibellesen ist Auslegung. Auslegung hat zu tun mit Übersetzung. Auslegung heißt, das, was geschrieben steht, darlegen. Das ist übrigens die Aufgabe auch der Lehrer und der Prediger. Die Lehrer haben die Aufgabe, das darzulegen, was geschrieben ist. Einfach das zu sagen, was schon ist. Die müssen nicht was Neues erfinden, sondern das ist schon, sie geben das weiter, was da steht. Und Auslegung ist genaue Übersetzung. Das heißt, man schaut ganz genau den Text an, was da drinnen steht. Und jeder Christ darf auslegen. Jeder Christ ist ein Ausleger. Jeder darf die Bibel lesen und jeder darf die Bibel verstehen und jeder ist aufgerufen, das genau zu tun. Deshalb ist es übrigens auch gut, dass wir genaue Übersetzungen verwenden. Da komme ich noch drauf. Der Hauptausleger ist zuerst einmal Jesus Christus und der Heilige Geist. Und dann ist der Ausleger jeder Christ. Der Heilige Geist, der Herr Jesus Christus, er führt uns hinein in die Schrift. Wir beten, wir nehmen die Schrift zur Hand und wir lesen und beten, Herr, hilf uns bitte. Lass uns verstehen, öffne uns die Augen. Und der Heilige Geist ist der Geist von Christus. Und der führt uns, nimmt uns an der Hand und sagt, komm, jetzt gehen wir durch die 66 Bücher der Heiligen Schrift. Auslegung ist nötig. Wir müssen die Bibel auslegen. Warum? Weil die Bibel in einer anderen Zeit entstanden ist als in der heutigen. Das heißt, wir haben hier 2000 Jahre bis zur Zeit Jesu und 4000 Jahre bis zur Zeit Abrahams zurück und 6000 Jahre bis zum Adam. Und das ist schon eine Zeitgeschichte. Und da ist viel gelaufen in der Zeit und manches ist uns nicht so geläufig. Zum Beispiel muss man erklären, was eine Fußwaschung ist. Denn heute waschen wir uns nicht die Füße. Oder waschen Sie sich die Füße vor dem Essen? Meine Mutter hat immer gesagt, ich muss meine Hände waschen vor dem Essen. Aber im Altertum hat man sich die Füße gewaschen vor dem Essen. Wieso? Ja, weil man hat ja auf dem Boden gegessen. Der Boden war übrigens ganz sauber. Das war Teppichboden. Man hat sich auf den Boden gelegt, da war ein Tuch, und da hat man sich rund um dieses Tuch gelegt und da hat man dann gegessen. Und wenn jetzt jeder schmutzige Füße hätte, dann stinkt es erstens einmal und zweitens ist alles staubig, denn die Leute kommen ja von der Straße und das war nicht asphaltiert damals. Und also deshalb war es ganz wichtig vor dem Essen, wenn man reinkommt in den Speisesaal, muss man sich die Füße waschen. Das muss man heute erklären, weil das nicht mehr Sitte ist. Ja? Heute können wir vielleicht die Schuhe putzen, statt die Füße zu waschen. Je nachdem, wie das Wetter ist. Ja. Also, einiges muss man einfach erklären. Und das erfährt man, wenn man die Bibel liest. Wenn man liest, merkt man, aha, sie legten sich zu Tische. Nicht sie setzten sich zu Tische, sondern sie legten sich zu Tische. Man legte sich so hin, auf einem Arm aufgestützt den Kopf und die Füße ein bisschen nach hinten. Und dann kam der Nächste und der Nächste und der Nächste. So lag man Kopf und Brust fast beieinander, oder? Der eine den Kopf der Kopf des Nächsten liegt dort, wo meine Brust ist. Ja? Und so geht das Ganze ganz rundherum. Wenn man viele Leute isst beim Essen. Das braucht Auslegung, einiges muss man also erklären. Die Bibel braucht auch Auslegung, weil sie in einer anderen Sprache geschrieben wurde. Das Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben, ein paar Verse und Kapitel wurden auf Aramäisch geschrieben und das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben. Nun können wir aber nicht alle Aramäisch und Hebräisch und Griechisch, deshalb ist es brauchen wir Übersetzungen. Und ich weiß ein bisschen, wie mühselig es ist, und eine genaue Übersetzung zu machen, wie viel Arbeit das ist und wie man auch dann nachdenken muss, wie kann man das genau und treffend übersetzen. Ich habe 10 Jahre an einer Übersetzung mitgearbeitet und weiß, wie schwer das ist. Aber ich schätze das, wenn wir gute Übersetzungen haben. Also wir brauchen auch deshalb Auslegung. Und wir brauchen Auslegung, weil die Bibel das Denken Gottes darstellt. Die Bibel sagt uns, wie Gott denkt. Aber wir denken nicht so, wie Gott denkt. Und wir müssen also unser Denken dem Denken Gottes angleichen. Das braucht einiges an Arbeit. Wir sind sündig und weil wir sündig sind, schon von daher denken wir nicht so wie Gott. Und wir sind nicht reif, jedenfalls nicht gleich. Das braucht eine Zeit lang, bis wir reife Christen werden und so denken, wie Gott denkt. Das braucht viel Zeit in der Bibel. Das braucht viel Lesen, Lesen und nochmals Lesen. Und wir brauchen Auslegung, weil Sprache nicht ein vollkommenes Mittel zur Kommunikation ist. Es gibt noch bessere Mittel zu kommunizieren als nur Sprache. Das merkt man zum Beispiel, wenn man spricht und der andere sagt, ich verstehe dich nicht. Das gibt es in der Ehe sogar, dass die Frau sagt, ich verstehe meinen Mann nicht mehr. Und der Mann sagt, ich verstehe dich überhaupt nicht. Wieso machst du das so und so weiter? Man versteht sich nicht, das ist wegen der Sünde. Sprache ist kein vollkommenes Mittel zur Kommunikation, aber auch selbst wenn wir vollkommene Menschen wären, Sprache ist ein Hilfsmittel zur Kommunikation, aber ist nicht das Ideale. Wir brauchen, um zu kommunizieren, braucht man Hände und Füße und Gesicht und Mimik und Sprechen und Erklären. Wir brauchen sehr viel, um dem anderen die Gedanken weiterzugeben, die wir denken. Der Heilige Geist ist da, um uns zu helfen. Und wenn Gott zu uns spricht, dann sehen wir ihn nicht, wir sehen seine Mimik nicht, wir sehen seine Hände nicht und seine Füße nicht und wir sehen seinen hochroten Kopf nicht oder was auch immer, versteht mich. Beim menschlichen Reden, da ist mehr drinnen, ja. Und jetzt habe ich nur Buchstaben vor mir. Das macht es auch schwieriger. Ja? Beim Sprechen kann man noch laut und leise werden, und flüstern, aber wenn es geschrieben ist, dann steht es einfach da. Und wenn was betont wird in der Bibel, dann wird das mehrmals gesagt. Im Alten Testament, wenn die Bibel etwas betont, dann wird das mehrmals, steht das mehrmals da. Zum Beispiel, wenn Sie mal gelesen haben in 1. Mose Kapitel 7 und Kapitel 8, schauen Sie mal, wie oft dort steht Wasser über der Erde und Flut. Das wird so oft betont, dass da eine große Flut war. Immer wieder die Flut, das Wasser, das Wasser. Also Auslegung ist nötig für uns. Wir müssen uns mit der Schrift auseinandersetzen. Und wir selber können die Bibel darlegen und wir sollen uns aber auch gegenseitig helfen. Der Christ hilft dem anderen. Deshalb sind wir als Christen, als Menschen, die den Herrn Jesus Christus nachfolgen, wir sind Menschen eines Buches. Und dieses Buch ehren wir und schätzen wir über alles. Das Buch ist unsere Basis unseres Glaubens. Einer hat mal gesagt, deine Bibel ist ja dein Gott. Sage ich, genau das ist es. Meine Bibel ist mein Gott, denn hier spricht der Gott. Ich habe ja nichts anderes, ich sehe den lebendigen Gott nicht, aber die Bibel habe ich. Und hier noch der fünfte Unterpunkt, warum ist Auslegung nötig? Weil, wenn wir nicht wissen, was der Text sagt, wir es nicht anwenden können. Das Ziel des ganzen Bibellesens ist, dass wir es anwenden. Das Ziel ist, dass wir Christus ähnlich werden. Das Ziel unseres Bibellesens ist nicht einfach, dass wir Wissen anhäufen und ein bisschen mehr Wissen als der Bruder und die Schwester. Nein, das Ziel ist immer, dass Jesus Christus Gestalt gewinnt in unserem Leben. Also wenn wir Frucht bringen, Bibel lesen wollen, dann müssen wir beten. Herr, öffne uns die Augen, ich möchte dir ähnlich werden und bitte hilf mir, dich zu sehen in der Schrift und dich zu verstehen, dass mein Leben dir ähnlich wird. Jetzt komme ich zu meinem zweiten großen Punkt. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell für Sie. Wenn es zu schnell ist, heben Sie einfach die Hand, sagen Sie, also jetzt ist es zu schnell. Dann fahre ich ein bisschen runter. Wie gehen wir jetzt, warum sollen wir die Bibel lesen? Nun, das ist jetzt nicht so ein kompliziertes Thema. Warum sollen wir die Bibel lesen? Nun, deshalb, weil sie die Wahrheit ist, das habe ich schon gesagt heute. Dein Wort ist Wahrheit. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Psalm 119, Vers 160. Die Summe deines Wortes, alles zusammen, ist Wahrheit. 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist Gott gehaucht. Die ganze Schrift ist Gott gehaucht und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Korrektur, zur Zurüstung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes funktionstüchtig werde, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Die Bibel sollen wir lesen, weil sie lebensnotwendig ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern der Mensch lebt vom Wort, von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Matthäus 4, Vers 4. Es ist unsere tägliche Nahrung. Und in dem Maße, in dem wir die Bibel nicht lesen, stirbt etwas in uns. Das ist genauso wie beim Essen. Wenn wir nicht essen, dann werden wir schwach. Wenn wir ein paar Tage nichts essen und nichts trinken, werden wir ganz schwach. Dann schwindet ein bisschen was von unserem Leben dahin. Geistlich ist es auch so. Warum sollen wir die Bibel lesen? Weil die Bibel Gottes Sprechen ist. Und hier darf ich etwas sagen. Ich zitiere noch Hebräer 3, Vers 7. Hebräer 3, Vers 7, da heißt es heute, Vers 7, darum so wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen. Das ist ein Zitat aus Psalm 95 und der Hebräerschreiber hat in den 60er Jahren im ersten Jahrhundert diesen Vers zitiert und er sagt, der Heilige Geist spricht, steht nicht da, sprach, spricht. Das, was David 1000 Jahre früher durch den Heiligen Geist geschrieben hat und gesagt hat, das spricht der Heilige Geist immer noch im Jahre 60 oder 70 nach Christus. Darum, so wie der Heilige Geist spricht. Manche von uns denkt sich, ja, das wäre schön, wenn Gott zu mir sprechen würde. Er spricht. Er spricht die ganze Zeit. Gott spricht durch sein Wort. Manchmal beten wir, Herr, sprich durch dein Wort. Und Gott denkt sich, das Gebet ist schon erhört. Das Gebet ist schon erhört. Er spricht durch sein Wort. Und wenn ich zu meiner Frau sage, liebe Frau, sprich durch dein Wort, dann schaut sie mich an und sagt, was, wie bitte? Ich sage, sprich durch dein Wort. Sagt sie, ja, wodurch denn sonst? Wenn ich spreche, das ist ja mein Wort. Gott spricht. Und wenn wir die Bibel lesen, spricht Gott, Geschwister. Jedes Mal, wenn wir mit unseren Augen da hineinschauen, dann haben wir es mit dem Sprechen Gottes zu tun. Und wenn die Bibel vorgelesen wird, in der Versammlung oder sonst wo, dann spricht Gott jedes Mal. Vielleicht ist uns das nicht bewusst, aber das ist tatsächlich so. Wir brauchen also gar nicht beten, Herr, sprich du. Wir sollten aber beten, Herr, öffne uns die Augen, dass wir erkennen die Wunder an deinem Wort. Und dass wir erkennen die Wahrheit und dass wir nicht abgelenkt sind. Und hilf uns, dass wir konzentriert sind. Und hilf uns, dass uns nichts stört. Und wenn wir morgen in der Früh die Bibel lesen, schlagen wir sie auf und dann wissen wir, Gott spricht. Dann brauchen wir nicht sagen, Herr, sprich jetzt in meiner stillen Zeit. Das tut er ja sowieso, sobald ich lese. Aber wir sollten beten, Herr, öffne mir die Ohren, dass ich recht höre, wie ein Jünger hört. Nicht wie so einer, der hatte mal die Bibel gelesen, seine stille Zeit, und hat gesagt, heute hat Gott zu mir nicht gesprochen. Stimmt überhaupt nicht. Gott hat die ganze Zeit gesprochen. Er hat nicht gehört. Er hat zu wenig Zeit sich genommen, nachzudenken. Wir sollen nicht nur einfach lesen, sondern auch nachdenken. Das braucht Zeit. Also wir sollen Bibel lesen, weil sie Gottes Sprechen ist. Und wir sollen die Bibel lesen, weil sie die Liebe zu ihm fördert. Johannes 15, Vers 10, das dürfen wir heute aufschlagen. Johannes 15, Vers 10. Da heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Es geht hier um das Wort Gottes, das Wort Jesu Christi, seine Gebote, seine Worte. Wenn ihr die bewahret und haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Also das Bibellesen fördert die Liebe zum Herrn und seine Liebe, das Bleiben in seiner Liebe. Psalm 119 ist ein ganz langer Psalm über die Liebe zum Wort Gottes. Fünftens, warum sollen wir die Bibel lesen? Weil sie unsere Beziehung zu ihm hin vertieft. Johannes 15, Vers 7, können wir gerade hier noch weiterlesen. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr an mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was immer ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Es ist interessant, was hier steht. Wenn ihr an mir oder in mir bleibt und meine Worte in euch, dann werdet ihr bitten. Das fördert mein Bitten. Wenn ich Bibel lese, dann bringt mich das ins Bitten. Wenn ich Bibel lese, bringt mich das ins Sprechen zu Gott. Wenn ich viel in der Bibel lese und darüber nachdenke, fördert das mein Beten und mein Sprechen zu ihm und meine Beziehung, weil er dann auch zu mir, weil ich mich mit seinem Wort beschäftigt habe und mit seinem Sprechen, das heißt, ich habe sein Sprechen dann frisch vor Augen. Und sechstens, wir sollen die Bibel lesen, weil Gott will, dass wir ihn verstehen. Gott will verstanden sein. Das ist in einer normalen Beziehung, in einer menschlichen Beziehung auch so. Der Partner mit dem wir Beziehung haben, der will verstanden sein. Der will, dass ich ihn verstanden habe. Gottes Wort ist deshalb uns als klares Wort gegeben. Es ist im Wesentlichen klar und deutlich, er will verstanden sein. Er will nicht, dass wir sagen, Herr, ich verstehe gar nichts, ich verstehe nur Bahnhof. In Österreich sagt man so, ich weiß nicht, ob man das hier auch so sagt. Aber das heißt, ich verstehe überhaupt nichts. Ich komme nicht mit. Wenn das ist, dann liegt das nicht an Gott. Wenn ich nicht verstehe, liegt es nicht an ihm. Vielleicht habe ich mich zu wenig mit seiner Sprache und mit ihm selber überhaupt auseinandergesetzt. Dann muss ich beginnen, mehr zu lesen. Dann werde ich auch verstehen. Gut. Also, das motiviert uns jetzt, die Bibel zu lesen. Siebtens, warum sollen wir lesen? Weil Gott es uns befiehlt, dass sein Wort im Zentrum ist. In 5. Mose heißt es einmal, in 5. Mose 17, Vers 16 bis 18, was ein König tun soll und was er nicht tun soll. Er soll sich nicht die Pferde anhäufen, weil dann würde sein Vertrauen auf den Pferden sein. Und er soll sich nicht die Frauen anhäufen, die würden ihn vielleicht verlocken, andere Götzen anzubeten. Wenn sie fremde Frauen sind, dann sowieso. Von anderen Ländern meine ich, ja. Sondern er soll sich eine Abschrift des Gesetzes machen und soll darin lesen, Tag und ich muss das vorlesen. 5. Mose 17, Vers 16. Nur soll er sich nicht viele Pferde halten, das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren, dadurch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf diesen Weg zurückkehren. 17. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Auch soll er sich nicht zu viel Silber und Gold anhäufen. Also nicht eigene Kraft, nicht eigene Lust, und was die eigene Lust, fleischliche Lust fördert, und nicht viel Geld, und was die Habsucht fördert, sondern, Vers 18, wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen, und dieses soll bei ihm sein, und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut. Er soll darin lesen, soll nachdenken, um Gott zu fürchten und diese Dinge zu tun, die Gott sagt. Esra richtete sein Herz darauf, in Israel Gottes Wort zu studieren, also zu tun und zu lehren. Esra 9, Vers 10, denke ich, oder so steht das. Josua 1, Vers 8 kennen Sie alle auswendig, oder? Nicht ganz. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinen Augen weichen. Lebe darin, lies darin. Tag und Nacht, dann wirst du gelingen haben in all deinem Tun. Das ist jetzt frei, ein bisschen nicht ganz exakt zitiert, aber Sie kennen diese Stelle. Lassen wir das Wort des Gesetzes nicht von unseren Augen weichen. Kolosser 3, Vers 16, das Wort Christi lasset reichlich wohnen unter euch, ermahnt und ruft euch auf, und so weiter. Im Lager Israels, was war das Zentrum? Die Israeliten haben sich gelagert, rund um die Stiftshütte. Da waren die Stämme Israels, drei auf der einen Seite, drei auf der anderen Seite, drei auf der nächsten Seite, drei auf der letzten Seite. In der Mitte war die Stiftshütte. Und in der Stiftshütte da waren drei Bereiche. Und in der Mitte oder das Hinterste, das Zentrum dieser Stiftshütte, war das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten, im Zentrum des Allerheiligsten stand eine Lade. Und in der Lade, im Zentrum der Lade, was lag da? Kinder? Das Gesetz Gottes, das Wort Gottes war im Zentrum vom Zentrum vom Zentrum des Volkes Gottes. Das war der wichtigste Platz im Lager Israels. Und uns, in unserem Leben, muss es den wichtigsten Platz einnehmen, der wichtigste Platz. Wir müssen dann die Bibel lesen, wenn wir frisch sind. Nicht der letzte Platz am Tag, so gerade nur knapp vor dem Einschlafen, wenn ich gar nicht mehr, nichts mehr anderes tun kann, ja, dann hole ich noch schnell die Bibel und lese zwei, drei Verse und dann habe ich sie schon gar nicht mehr ganz gut im Kopf, weil mein Kopf ist schon längstens in den Träumerland. Das ist nicht gut. Dann, wenn wir frisch sind, dann müssen wir die Bibel lesen. Also, warum sollen wir die Bibel lesen? Deshalb. Wie sollen wir sie lesen? Lesen, lesen, lesen. Ja, wie? Mit Lesen. Wie liest man die Bibel? Durch Lesen. Zeit verbringen. Wenn wir so viel Zeit verwenden, wie wir für unsere Hauptmahlzeit verwenden, das ist schon mal gut, jeden Tag. Und dann am Wochenende machen wir eine extra Ration. Dann nehmen wir uns noch einige Stunden Zeit und lesen, lesen, lesen. Beten, beten, beten. Und? Fragen, fragen, fragen. Das sind die 9 Punkte, kann man sich leicht merken, oder? Erstens lesen, zweitens lesen, drittens lesen, viertens beten, fünftens beten, sechstens beten, siebtens Fragen stellen, achtens Fragen stellen, neuntens Fragen stellen. Das ist Bibelstudium. Es ist so einfach, es geht auf dieses geht's zusammen. Wir kommen gerade noch dazu. Also, was heißt das? Erstens, wir sollen viel lesen, fortlaufend lesen, ein Buch fortlaufend lesen. Sie müssen nicht die ganze Bibel, Sie müssen nicht mit 1. Mose anfangen und mit Offenbarung aufhören. Sie können auch sagen, nein, ich nehme jetzt Epheserbrief und jetzt lese ich Epheserbrief. Und dann lesen Sie die 6 Kapitel durch, Sie brauchen 30 Minuten dazu. Und dann lesen Sie es noch einmal, und dann lesen Sie es noch einmal, und dann lesen Sie es noch einmal, und dann lesen Sie es noch einmal. Und dann kommen Sie schon langsam auf den Geschmack von Epheserbrief. Und dann freuen Sie sich schon auf das nächste Mal. Und dann lesen Sie noch einmal. Und wenn Sie dann fertig sind, beim 5. Mal, dann lesen Sie noch einmal. Und dann machen Sie sich Notizen. Und dann wird es spannend. Dann fängt man an, Bibel zu lesen. Epheserbrief, ja. Und dann lernen Sie ihn schon langsam lieben, den Epheserbrief. Im Zusammenhang lesen und nachdenken. Nachdenken. Zeit nehmen, nachzudenken. Es geht nicht darum, dass Sie möglichst viele Kapitel durchrattern. Es geht darum, dass Sie stehen bleiben, dort wo Sie merken, jetzt, da muss ich jetzt stehen bleiben, da muss ich jetzt nachdenken. Und dann denken Sie nach. Und was unklar ist, habe ich schon gesagt, im Licht des Klaren betrachten. Glückselig ist der Mensch, selig ist der Mensch, der nicht wandelt im Rat der Ehrfurchtslosen, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und alles, was er tut, gelingt. Der Herr wird Segen geben. Wenn wir Menschen werden, die nachdenken. Übrigens, das Wort für Nachsinnen im Hebräischen heißt Murmeln. Das ist, weil die Juden, wenn sie nachdenken, dann denken sie laut. Sie lesen schon mal murmelnd, ja, und dann denkt man noch nach. Und dann denkt man laut nach. Das ist zwar, dauert zwar länger, wenn man laut nachdenkt, aber es geht tiefer rein. Es tut uns gut. Manchmal ist es gut, da geht man einfach spazieren und denkt nach über die Bibel, über das, was man gelesen hat. Oder man kann auch joggen gehen und nachdenken über das, was man gelesen hat. Oder man kann auch das Geschirr spülen und nachdenken, was man gelesen hat. Oder man nimmt sich dann einfach Zeit und sagt, so, jetzt brauche ich aber Ruhe und jetzt muss ich mir das notieren und jetzt brauche ich gar nichts links und rechts. Jetzt nehme ich mir einfach Zeit, ganz alleine, ohne Ablenkung und konzentriere mich auf das. Und ich bin wach. Und wenn ich nicht wach bin am Morgen, da habe ich einen Tipp, kalte Dusche. Dann wird man wach. Beten wir, dass der Herr uns die Augen öffnet und mit der Bereitschaft zur Korrektur wollen wir dann lesen. Das ist das Nächste. Mit der Bereitschaft zur Korrektur. Wenn wir lesen, bitte immer mit einer offenen Haltung. Herr, ich bin bereit, mich verändern zu lassen in dein Bild. Und wenn wir lesen, viel lesen, dann sollen wir aber auch genau lesen. Genau, was steht genau im Text? Was sagt der Text wirklich? Gute Übersetzungen sind nötig. Sie haben die Schlachter oder vielleicht haben Sie die Elberfelder. Es gibt auch noch andere, zum Beispiel Pfleiderer, Münchner, Zürcher Übersetzung, die englischen, die Young's Literal oder Darby oder King James oder New American Standard, wer Englisch kann, gibt auch einige sehr gute. Auch Herbert Janssen hat das Neue Testament übersetzt in einer sehr guten Weise. Was steht genau im Text? Also bitte schauen Sie, dass Sie genaue, gute Bibelübersetzungen haben. Was sagt der Text genau? Genau lesen. Ich habe ein Beispiel hier auf der Folie. In Johannes 20, da habe ich eine Auslegung gelesen. Da hat der Ausleger geschrieben, am ersten Tag der Woche, als der Herr Jesus auferstanden ist, da kam die Maria Magdalena und die kam ganz alleine. Und es war noch dunkel und sie kam ganz alleine zum Grab. Später kamen dann noch andere Frauen. Moment. Was sagt der Text? Lesen wir mal. Am ersten Tag der Woche kommt Maria, die von Magdala, früh, als es noch dunkel war, zum Grabe und sieht den Stein vom Grabe weggenommen. Sie läuft also und kommt hin zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sie sagt zu ihnen, sie nahmen den Herrn weg aus dem Grabe und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. War sie alleine? Woran erkennst du, dass sie nicht alleine war? Wir wissen nicht, wir. Die war nicht alleine. Genau gelesen, merken wir gleich, stimmt genau, wie der Matthäus sagt und wie Lukas sagt und wie Markus sagt. Sie war nicht alleine. Johannes ist also ganz im Einklang mit den anderen drei Evangelisten. Wie sollen wir die Bibel lesen? Also viel im Zusammenhang. Also wichtig, lesen Sie das ganze Buch. Lesen Sie, was ist im Kapitel vorher, was ist im Kapitel nachher, was ist in dem Abschnitt vorher, was ist in dem Abschnitt nachher. Und wenn Sie im Zusammenhang lesen, bitte beachten Sie auch die Situation der Leser. Wer sind denn diese Leute, an die das geschrieben ist? Leser oder Hörer, also Empfänger. In welcher Situation sind sie? Sie sagen, ja, woher weiß ich das? Aus der Bibel. Die Bibel gibt uns Informationen über die Menschen, an die das geschrieben ist. Wenn wir lesen, den Hebräerbrief, was da geschrieben steht über diese Christen, dann merken wir, in welcher Situation die gelebt haben. Zum Beispiel merkt man, aha, die stehen ganz nahe vor einem großen Gericht. Das kommt vor, das Wort nahe, kann man nachschlagen in Hebräerbrief, kommt ein paar Mal vor. Oder man merkt, das ist zu einem Zeitpunkt geschrieben, als der Tempel noch stand, der Tempeldienst war noch. Jeder Priester steht täglich da und verrichtet den Dienst. Aha, das muss also geschrieben worden sein in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Es war nicht ganz gleich Himmelfahrt Jesu wurde der Hebräerbrief nicht gleich geschrieben, sondern da verging noch einige Zeit und so weiter. Was ist die Situation der Leser? Ah, die sind versucht. Was ist die Versuchung? Die sind versucht zurückzufallen. Ja, wohin denn zurückzufallen? Ja, ins Judentum zurück. Ah, das sind ja Hebräer, hebräische Christen und so weiter. Also man erfährt sehr viel im Buch selber von der Situation. Man braucht ja gar keine außerbiblische Literatur lesen dazu. Der historische Hintergrund, die Umstände. Was ist der Hintergrund? Was ist die Zeit? Was sind das für Menschen? Und wer hat geschrieben? Und warum schrieb er? Was war denn sein Anliegen? Wenn man das Buch dreimal, viermal liest, lesen Sie den Hebräerbrief mal fünfmal durch oder sechsmal oder siebenmal. Mit der Zeit merken Sie, das ist so und so. Sie erkennen immer mehr. Der Heilige Geist nimmt uns an der Hand und führt uns hinein in die Bibel. Ja, und dann notieren wir uns, was wir beobachten. Wir lesen und wir lesen noch einmal und wir lesen noch einmal. Und dann nehmen wir unsere Zettel in die Hand und dann notieren wir uns, was wir, wenn wir was gefunden haben. Ich mache das immer so, ich habe das gelernt vom Bruder Herbert Janssen. Der hatte immer kleine Zettel und ich habe gesagt, bei ihm waren sie, einige waren so länglich und andere waren so breit und ich dachte, nein, so mache ich es nicht, ich mache alle gleich. Und dann habe ich immer so Zettel bei mir, sind alle gleiches Format. Ja? Ein Format, das man noch in die Tasche stecken kann und dann notiere ich mir den Vers und dann notiere ich mir den Gedanken dazu und wenn ich in einer Predigt sitze, und ich höre einen guten Gedanken zu einem Vers, dann notiere ich den Gedanken, zuerst notiere ich den Vers, Hebräer 1, Vers 1, und dann schreibe ich mir den Gedanken auf und dann lege ich den Zettel auf die Seite und dann sagt vielleicht der Prediger noch einen guten Gedanken zu Hebräer 1, Vers 5, dann schreibe ich Hebräer 1, Vers 5, einen neuen Zettel und schreibe den Gedanken da drauf und lege den Zettel auch auf die Seite und so sammle ich lauter Zettel. Und wissen Sie, was ich mache mit den Zetteln? Die tue ich zu Hause in der Schublade. Aber da genau an die Stelle, wo sie hingehören, da habe ich nämlich eine Kartei, das ist viel besser als der Computer, die gute alte Kartei. Das war das viel bessere System. Man stellt den Zettel einfach rein und man hat nichts mehr zu tun. Man braucht nicht das alles auf den Computer eintippen. Diese Zeit haben wir ja gar nicht. Aber wenn ich dann einmal über Hebräer 1 predigen soll, dann schaue ich in meine Schublade nach und suche, was ich alles über Hebräer 1 gesammelt habe und habe einen ganzen Stoß von Zettel. Da kann ich ja viel predigen. Und einige sind eigene Gedanken, einige sind Gedanken von dem anderen Prediger, aber ich darf sie weitergeben. Ja? Das heißt, ich sammle meine Gedanken in kleinen Einheiten und die tue ich an die richtige Stelle. Früher, wisst ihr, was ich früher gemacht habe? Ich bin in jeder Predigt gesessen, habe fest mitgeschrieben. Oh, ganz viel mitgeschrieben. Da habe ich richtige Bücher vollgeschrieben. Und was habe ich mit den Büchern dann getan? Nach 10 Jahren habe ich sie weggeworfen. Warum? Ich konnte nichts damit anfangen. Warum? Sie waren nicht in kleine Teile zerlegt, dass man sie wieder gebrauchen kann und finden kann, was man sucht. Aber jetzt habe ich alles und von Hebräer 1 habe ich genau in der Schublade dort bei der Kartei, wo Hebräer 1 steht. Verstehen Sie? Ich ordne das gleich ein, wenn ich nach Hause komme nach der Predigt und dann habe ich das dort und dort kann ich es wieder abrufen. Und wissen Sie, was ich bedauere? Dass ich so spät angefangen habe mit diesem System. Ich war 36 Jahre alt, als ich mit dem System angefangen hatte. Ich dachte, Mensch, wenn ich 16 Jahre alt gewesen wäre und hätte damals angefangen, dann hätte ich viel mehr gesammelt. Aber manche Sachen lernt man erst spät. Aber ich darf das weitergeben, machen Sie es früher. Dann haben Sie einen Schatz. Und Sie können dann auch in der Kinderstunde verwenden. Denn vielleicht haben Sie mal eine Kinderstunde über Matthäus 1. Und Sie haben ja etwas gesammelt in Matthäus 1. Ja. Oder in der Frauenstunde oder sonst irgendwo. Wenn Sie ein gutes Wort brauchen, einen guten Gedanken, da war irgendwas in Hebräer 1, das wollte ich meiner Freundin schreiben, dann schauen Sie Ihre Zettel von Hebräer 1 durch und dann finden Sie den Gedanken. Ja. Beobachtungen notieren oder Markierungen machen, das heißt mit Farben, einfach Farben verwenden. Ich weiß, nicht jeder hat dieselbe Liebe für Farben, aber manche von uns, der liebt Farben. Und ich habe, als ich Bibel zu lesen begonnen habe, habe ich meine Bibel angemalt mit lauter verschiedenen Farben und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt funktioniert es nicht mehr. Jetzt habe ich alles bunt und jetzt sehe ich gar nichts mehr. Vor lauter Bäumen sehe ich keinen Wald mehr. Beziehungsweise vor lauter Wald keine Bäume mehr. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe eine neue Bibel gekauft und habe mir vorher überlegt, mit welcher Farbe ich was anmale. Und dann hatte ich ein System und da habe ich nicht zu viel angestrichen, sondern so, dass man es noch merkt. Zum Beispiel hier, da ist jetzt nicht so viel farbig, aber einiges ist farbig. Das sticht heraus. Ja? Also das ganz Wichtige, habe ich dann mit der richtigen Farbe angemalt. Jetzt finde ich meine Sachen viel schneller, wenn es in meiner eigenen Bibel ist. Ja, in der fremden Bibel tue ich mir dann schwerer, aber ich finde es. Und nicht nur das, es macht große Freude, wenn man ein gewisses Thema einem Thema nachgeht. Zum Beispiel, was Christus getan hat und was ich in dem Herrn Jesus Christus habe und über die Liebe Gottes und Erlösung, das habe ich rot unterstrichen. Grün habe ich unterstrichen, was mit Glaube und Vertrauen zu tun hat. Blau habe ich, was mit dem Himmel zu tun hat, ja, hellblau. Oder was mit der Zukunft, mit dem Jenseits, mit der Ewigkeit. Wiederkunft des Herrn, Tag Christi und so weiter, habe ich blau unterstrichen. Verheißungen, Ermutigendes und Tröstendes habe ich mit leuchtendem Gelb unterstrichen oder übermalt. Dann, was mit der Nachfolge Jesu zu tun hat und die Jüngerschaft oder ein gutes Vorbild von irgendjemand, wo ich mir etwas herausstreichen will, ein Wort oder einen Satz, habe ich orange gemacht. Rosarot waren die Aufrufe und die Gebote und die Aufforderungen. Und schwarz die Sünde und braun das Gericht und die Hölle und die Strafe und lila die Herrlichkeit. Und dunkelgelb habe ich zum Beispiel noch eine Zusatzfarbe verwendet, weil ich einmal dem Thema Leben und Auferstehung nachgehen wollte und habe ich immer Leben und Auferstehung unterstrichen. Und ein anderes Mal, da habe ich gedacht, jetzt mache ich die Eigenschaften Gottes, habe ich mir eine neue Bibel gekauft und habe gesagt, das ist jetzt die Eigenschaft Gottes Bibel. Da habe ich angefangen, von 1. Mose bis Offenbarung, hatte immer die Eigenschaften Gottes herausgesucht. Und die habe ich immer mit der gleichen Farbe unterstrichen. Und da habe ich mir dann zusammengeschrieben, früher hatte ich keinen Computer, da habe ich alles mit der Hand, seitenweise, alles aufgeschrieben und hatte ich gesammelt. Und dann konnte ich mal sprechen über die Eigenschaften Gottes. Als junger Christ, weil ich mich mit der Bibel, von der Bibel her damit beschäftigt hatte. Wir müssen hier eine kurze Pause machen und dann mache ich noch ein bisschen, darf ich noch ein bisschen Zeit dann noch verwenden. Ich bin noch nicht ganz fertig. Singen wir vielleicht hier ein Lied.